Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Ich habe ein sehr spannendes und schönes Wochenende gehabt, weil nämlich für mich sehr schön die NFL-Saison geht gerade wieder los. Deswegen ist meine Nacht auch sehr kurz gewesen, was dazu führt, dass Kuba den Bums heute hier übernimmt, würde ich sagen. Ne? Also
ich muss aber schon sagen, deine Augenringe sehen normal aus.
Oh, danke. Oh, danke schön. Mir hat noch nie jemand auf meine Augenringe angesprochen, aber heute ist wirklich so ein bisschen schon müde.
Ich sehe gar keine.
Ich wollte gerade sagen, das liegt aber, glaube ich, an der Kamera, oder?
Ja, so danke überbelichtet.
Dankeschön, danke.
Aber ja, schön,
so ein bisschen. Ja. Aber wie das sein muss, ein Reporter sollte immer überbelichtet sein.
Eigentlich war das ja ein Kompliment.
Ich versuche mal so ein bisschen, guck mal, während Kuba mich hier schon, weißt du was, Kuba versucht mich wegen dem Derby, das am nächsten Wochenende ansteht, jetzt schon ein bisschen anzuzählen, aber es klappt nicht, denn wir haben wunderbare Gäste, die quasi ab jetzt mit auf meiner Seite sind und gegen Kuba kämpfen werden heute. Du musst dich trotzdem mal vorstellen. Wen hast du eingeladen und
yes,
warum?
Mache ich gerne. Warum? Weil wir ein Hip-Hop-Podcast sind, ist doch offensichtlich, aber wir haben zu Gast...
Und weil es coole Leute sind, war die Antwort jetzt, ne?
Also zu Gast haben wir heute Nepomuk, geboren in Mainz. Seine Eltern brachten ihn zum Hip-Hop, sein Vater ist selbst Mitglied in einer Funkband. Musikalische Anfänge feiert er vor, ich glaube, das ist schon so knapp 10 Jahre her, als Luke und Phil zusammen mit Neroman. Neroman war auch vor ein paar Wochen bei uns im Podcast, hieß früher auch Negromann, um noch ein bisschen weiterzubilden. Und im Juli erschien sein aktuelles Album, Das Chaos ist in Ordnung. Und damit herzlich willkommen, Nepomuk. Was geht ab?
Yo, alles gut. Danke, dass ich hier sein kann.
Muss ich einen Applaus vorstellen?
Ich
kann auch gerne klatschen, so ist nicht.
Ja. War denn Faktencheck alles in Ordnung? Oder
alles korrekt.
Ja. Richtig starker Einstieg.
Ja, sehr gut.
Danke, Redaktion.
Jetzt bin ich mal gespannt. Messlatte liegt hoch jetzt. Los.
Und als zweiten Gast haben wir zu Gast Galf, geboren in Rottweil. Ich muss das erstmal selbst googeln, wenn ich wusste nicht, wo das ist. Das liegt aber im herrlichen Baden-Württemberg. Der junge Mann hat seine Wurzeln allerdings in Italien und seine Offenbarung mit Hip-Hop hatte der junge Mann, als er das Album Lorenzo, ich kann leider kein Italienisch, 1994 vom italienischen Künstler Jovanotti hörte und das zählt er zu seinen größten Einflüssen bis heute. Und im Frühjahr veröffentlichte Galf zusammen mit dem SWR eine Doku und Reportage, in dem es unter anderem das war das Hauptthema, es ging um das Clubsterben durch Corona, darauf werden wir gleich wahrscheinlich auch nochmal zu sprechen kommen. Und natürlich hat der junge Mann auch ein Album im Gepäck, ist zwar auch schon knapp 2 Monate her, am 23.07. ist es gekommen, hat den reizenden Titel Vola und damit herzlich willkommen, Galf, schön, dass du hier bist.
Servus! Freut mich, hier sein zu dürfen.
Auch da war der Faktencheck in Ordnung, dass man den italienischen Album
wusste. Album, ja, das war einer der ersten Einflüsse halt, aber jetzt nicht der ein, also das ist viel zu lang her, aber das ist auf jeden Fall wahrscheinlich was, das als erstes an mich rangetragen wurde.
Ja, das wusste
ich auch nicht.
Das waren noch Zeiten. Finde ich aber sehr gut, spannend. Wir haben natürlich auch heute von euch wieder ein paar Themen mitgebracht in die Runde. Und das ist so das Lustige, ihr sollt ja Themen mitbringen, über die ihr dann sprechen wollt. Wir machen eine Leitfrage und vom Bauchgefühl kann das jetzt ein riesengroßer Gesamtdialog werden. Kuba, ich würde sagen, wir fangen mal mit der eigenen Leitfrage an, weil das, was die Gäste mitgebracht haben, dann auch irgendwie mit darauf einzahlt. Aber lass mal checken. Worüber wollen wir heute eigentlich genau reden? Was haben du und die Redaktion und du, euch überlegt, welches Thema lag auf dem Herzen?
Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf einem Konzert warst. Bei mir ist es schon länger her, beziehungsweise auf einem Outdoor-Konzert vielleicht schon. Also ich war ja auch, das hatte ich ja vor einem Monat erzählt, auf einem Festival. Das ging, war natürlich alles Outside, aber Indoor geht auf jeden Fall immer noch nichts. Die Pandemie geht weiter, obwohl, ja, ist gefühlt schon seit Jahren.
Sie geht immer weiter.
So, leider, ja. Aber es wird doch besser so langsam ein bisschen.
Ey, wir spielen, Nepomuk und ich spielen übernächsten Freitag Indoor, sogar mit Liveband.
Genau.
In Dresden.
Verrückt.
Ah, krass. In Dresden.
Wir trauen uns.
Da geht das schon wieder. Wenn es bis dahin noch geht.
Ja,
aber ist eine Partyreihe, die Dansen Freestyle Band, die quasi auch notgedrungen über Corona ein YouTube-Format gemacht haben, anstatt ihre Jam-Session, ihre monatliche, jetzt wieder die Türen geöffnet haben. Und das ging auch, tatsächlich waren die Leute in Dresden so motiviert das letzte Mal, dass sie sich nicht mal informiert haben, dass 3G-Regelung ist und Deswegen habe ich gehört, war die erste Jam-Session vor 2 Wochen oder so nicht komplett voll, weil die Hälfte der Leute wieder gehen musste, weil sie einfach die 3G-Regel nicht eingehalten haben. Scheiße,
die wussten das nicht. Aber jetzt ja. Ist es mit 3G, oder wie?
Bei uns sollte es dann auch wieder mit 3G sein, ja? Und ja, cool, Indoor, also unlimitiert dann, weil es eben nicht so eine Riesen-Location ist. Also was heißt nicht so riesen? Die Scheune halt, ne? Ich glaube, 300 Leute können da rein oder so.
24.09. ist das.
Ah, geil. Also ich merke schon, es geht bald wieder los. Und ja, ich habe echt lange nicht mehr. Und ich muss auch irgendwie sagen, dass sich das weit entfernt anfühlt. Deswegen lasse ich mich heute gerne auch von euch davon überzeugen, warum ich unbedingt wieder in enge, schwitzige Clubs soll, um zu hoffen, dass der Mischer auch Bock auf die Mucke hat, die er da mischen muss, damit das einigermaßen gut klingt. Aber die Leitfrage, die wir dazu haben, zielt im Prinzip darauf, auf die Worst-Case-Situation, die passieren kann, wenn du halt nicht spielen kannst. Ne, Kuba?
Ja. Genau. Und unsere Frage lautet, diese Woche relevant bleiben und über Wasser halten ohne Live-Geschäft. Was können kleine Artists tun?
Definition von kleinen Artists.
Dank dem Internet ja einiges, ne?
Man also ich sag mal so, kleine Artists würde ich fernab von Modus Mio oder fernab von Millionen von Streams, sagen wir mal so.
Oder körperlich kleine Artists.
Ja, aber die Frage geht so ein bisschen an euch. Was ist euer erster Impuls, wenn ihr das hört? Was denkt ihr? Du hast ja schon gesagt, man kann einiges machen über Internet.
Ja, ich denke direkt an das digitale Medium Internet, das wir zum Glück haben. Ich habe zum Beispiel so eine Testreihe gestartet, in der ich Produkte teste auf Instagram, um irgendwie noch was zu liefern, um Content zu liefern. Wir brauchen ja die ganze Zeit Content. Mhm. Und so bleibt man im Gespräch. Und dann geht's ja auch jetzt langsam wieder los mit Auftritten zum Glück. Aber das wäre so eine Sache.
Spürst du das direkt, dass die Leute auch darauf reagieren, wenn du so unterwegs bist und Content kreierst?
Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Und da wird man wieder mehr. Hä?
Was für Produkte hast du da vorgestellt?
Boah, zum Beispiel so einen veganen Kaugummi, der war ganz geil. Da, der Galf zeigt gerade eine Creme in die Kamera.
Du hast so eine Creme-Ding gemacht, das habe ich richtig gefeiert.
Ey, geil, danke. Ja, so ein bisschen Comedy-Sachen. Das hatte wenig mit Musik zu tun und sonst aber auch Livestreams konnte man machen. Da gibt's ja schon ein paar Möglichkeiten zum Glück.
Ja, habt ihr denn aber auch das Gefühl, oder hast du das Gefühl, dass man damit auch wirklich etwas erreicht? Oder ist es so ein bisschen so ein Grundrauschen zu schaffen, dass man nicht in Anführungsstrichen auf dem großen Meer untergeht?
Es ist ein bisschen wie Wichsen und nicht wie Sex, wenn man so Livestreams macht. So ist es im Vergleich zu live, wirklichen Live-Auftritten.
Vor allem für die Zuschauer.
Genau. Also irgendwas fehlt schon, so die direkte Interaktion ist nicht da. Aber ey, immerhin kann man sich austauschen, immer noch. So ist.
Kaffee, was bei dir?
Ich habe irgendwann angefangen, Filme zu drehen über Leuten, denen es noch schlechter geht als mir, um mich besser zu fühlen. Nein, Quatsch. Aber ich sehe es so ein bisschen, ist schon extrem natürlich. Wir sind in Deutschland, es ist immer irgendwie noch Klagen auf hohem Niveau, aber man muss dazu sagen, die Effekte, die halt quasi das Digitalisieren von allem haben oder quasi den Effekt, wenn keiner mehr live spielen kann, sind schon enorm. Und jetzt gerade in dem, also auf dem Level, wo ich mich befinde, ich merke es schon krass. Es ist eine, ich habe mir direkt vorgenommen, als der erste Lockdown war, weil der mehr so, der hätte mir ja gar nicht härter ins Live-Business grätschen können. Das war eine Woche vor meinem Tourstart.
Was scheiße.
Und das war meine erste eigene Tour, also wirklich komplett eigene Tour, wieder alles selber gestemmt, Album noch selber komplett in alles in Eigenproduktion gemacht. Hätte dann die Tape-Fabrik irgendwie moderiert und da Werbung, so noch die Endgegner-Werbung alle abgeholt. Am nächsten Wochenende geht's los, einmal durch die BRD. Wäre richtig geil geworden für mich und ist dann direkt komplett rückwärts losgegangen. Und ich hatte dann kurz den Impuls, wie wahrscheinlich alle, den halt auch viele gefolgt, dem dann auch viele gefolgt sind, was mache ich jetzt? Ich kann mich halt noch ins Studio eingraben, ich kann noch mehr arbeiten und ich, aber so wie Nosum ja auch oder Nelson, haben ja den Luxus, dass wir sowieso immer produktiv sind. Das heißt, eine Überproduktion habe ich schon und ich war halt direkt so, okay, mein Weg durch diese Pandemie kann jetzt nicht sein, noch mehr zu machen, weil sonst komme ich da raus mit einem Release-Stau, den ich nie wieder fertig bekomme. Und ich habe dann die Zeit genutzt, um mich digital aufzustellen, indem ich mir einen Online-Shop besorgt habe, indem ich ein paar geile Merchandise-Ideen umgesetzt habe, für die ich keine Zeit hatte davor und nicht den Kopf. Und Releases rauszuhauen, also die ich halt auf Kante hatte, die cool zu verpacken. Ich habe irgendwie ein Album als Weinflasche gemacht und eben noch zwei Side-Projects so gedroppt, weil man eben viel Zeit hatte, die Sachen dann umzusetzen sozusagen. Insgesamt ist es allerdings das Ganze, was man digital machen kann, finde ich ziemlich beschränkt, weil eben die Erfahrung, das Erlebnis an sich nicht zu vergleichen ist und die Leute ja auch echt relativ schnell. Ich glaube, dieses Streaming-Ding hat ja wirklich, also dieses Livestreaming-Konzert-Ding hat vielleicht ein, zwei Monate kurz richtig funktioniert, war kurz knackig und dann hat jeder einmal gemacht gehabt. Ich habe es mal gemacht, tatsächlich mit euch zusammen über euren Kanal Backspin. Also ich habe gesagt, als wenn ich es mache, mache ich es einmal richtig so. Habe auch eine Weile geplant, habe mir eine krasse Location gesucht in einem alten Kino. Top, Kameras, alles geil. Live über den Backspin-Kanal. Und ich glaube, ihr habt fast 300.000 Abonnenten mittlerweile, geht auf die Zahl zu. Und wir hatten am Peak, glaube ich, 300 Leute, die zugeschaut haben. Das war einfach schon, das war aber schon im vierten Monat der Pandemie oder sowas, da war einfach schon so, da hast du gemerkt, es ist nicht mehr, im ersten Monat weiß ich noch, da waren wir alle mal kurz, haben uns das reingezogen, waren so, okay, cool, das könnte das jetzt die Zukunft sein. Und dann hat es jeder einmal gemacht und jetzt ist halt so, ey, es ist nicht zu vergleichen, so, es ist einfach nicht zu vergleichen.
Habt ihr euch dann auch Streaming-Konzerte angeguckt, so rein privat?
Nee, gar nicht.
Ich habe bestimmt irgendwo mal reingeguckt, wenn irgendjemand gerade live war. Ich erinnere mich, Ding gesehen zu haben, wer das richtig geil umgesetzt hat, war in Berlin eine Location.
Weißt du, wer es war?
Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich weiß aber, dass Arzu dem SK und Morlock da zusammengespielt haben mit DJ Robert Smith. Und das war halt fernsehgerecht. Das war wie Fernsehgarten nur in Hip-Hop. So richtig geil. Vier Kameras, alles in Bewegung, killer Sound.
Das war cool. Da hat es auch richtig Spaß gemacht. So. Aber nur im Nachhinein. Also nicht live. Live habe ich mir, glaube ich, gar nichts angeguckt, weil ich dann immer verpasst habe, dass es auch ist. Du musst ja dann echt vorm Laptop auch hocken. Genau in dem Moment. Und auf dem Konzert, da weißt du, dass du hingehst und freust dich vorher. Und dann bist du auch da, wenn das stattfindet.
Hattet ihr aber so mit Einbruch der Pandemie, hattet ihr zwischendurch auch irgendwie so finanzielle Engpässe oder standet ihr irgendwann mal kurz irgendwie, also gab es irgendwo mal wirklich große Probleme oder seid ihr da halbwegs gut über die Runden gekommen durch die Zeit?
Ich habe meinen Studentenmodus halt wieder angeschmissen. Ich habe es war kurz richtig kacke natürlich, das war kurz stressig, aber dann habe ich mir kurz überlegt, im Endeffekt ist es jetzt wie vor 5 Jahren wieder und ich habe mir da keinen Stress gemacht und dann kamen die guten Ideen und dann war wieder alles okay. Es war halt wieder ein Hustle-Jahr. Es hätte eigentlich ein geiles Jahr werden können. Jetzt ist es, oder sind es bald 2. Ja, aber klar, ich mache auch andere Sachen mittlerweile. Also ich habe so viel Zeit wie noch nie. Und Live-Ding war ja immer meins. Also unter 30, 40 Shows pro Jahr ging eigentlich nichts. Und jetzt ist einfach. Und das Problem ist, es sieht ja auch nicht aus. Das ist ja eigentlich das, was ich vorhin meinte. Also allen geht so und es geht auch den Großen so. Und du hast diese Unsicherheit von Monat zu Monat und Booker machen eigentlich gar nichts anderes mehr, als Pandemie-Experten zu werden und versuchen rauszufinden, was gerade in welchem Bundesland wann möglich sein könnte, um einen neuen Termin zu finden. Und einheitlich ergibt sich nichts, weil jedes Bundesland unabhängig entscheidet und dadurch lässt sich keine stabile Tour planen. Und jetzt gehen wieder alle in ein halbes Jahr voraus und natürlich uns größere Artists gehen in immer kleinere Locations, um sicher irgendwas planen zu können. Und alles, was hinterherkommt, wird halt rausgedrückt. So, es ist einfach, es geht allen so, alle versuchen durch diesen Tunnel durchzukommen. Und die, sag ich mal, in der Pole-Position sind, Karriere-wise, die können sich da in dem Wettrennen jetzt erstmal am besten positionieren. Aber im Endeffekt kann ja im Moment niemand was machen. Und solange das anhält, wird halt auch alles andere inflationär benutzt, sage ich mal. Ja, das Internet wird inflationär benutzt von Artists.
Es glaubt trotzdem nach wie vor, dass sich das Internet durchsetzen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Fakt, dass so auch viele, also ich habe das ja selber mitgemacht als quasi Partner von O2 Music, die dann auch viel richtig Budgets in die Hand genommen haben, um großen Künstlern, aber auch mitunter kleineren Künstlern Raum zu geben, um mal so eine richtig krasse Show zu machen. Da war ich mittendrin und ich habe auch erlebt, wie cool das für alle war, auch für Künstler selber mal in dieser Zeit zu spielen. Aber das sind halt so kleine Speerspitzen, die dann mal so funktionieren, wo du genau das passiert, was du beschrieben hast, dass mal auf hohem Niveau mal was produziert wird und man mal einen so einen Punkt hat. Aber es ist leider so vergänglich, wie halt, weil es halt nur einzeln passiert und die ganze große Masse der Konzerte und Releases, die dann dazu führen, dass Leute auf Tour gehen und so weiter und so fort, das ist ja komplett ausgestorben. Und ich glaube, da ist auch das größte Problem, das du gerade hast, wenn wir auf die Frage so ein kleines bisschen zurückkommen, dieses auf über Wasser bleiben und relevant halten. Da ist das eine, was du machst, vollkommen richtig, dass du einfach Dinge machst, die dafür sorgen, dass die Leute dir hängen bleiben oder halt Plan B auch in andere Punkten kreativ werden.
Ich habe noch einen anderen Geheimtipp.
Ja,
man kann Lo-Fi-Beats produzieren und in die großen Playlists reinkommen. Und dann verdient man auch ein bisschen Kohle nebenbei. Also da habe ich echt Glück gehabt, dass ich in diesen Streaming-Portalen in der Jazz-Vibes-Playlist oder so gelandet bin. Und dann kriegst du echt ein bisschen Kohle. So.
Da wollte ich nämlich drauf hinaus.
Das
ist ja das Faszinierende, ne? Dass es da auf einmal dann doch so Möglichkeiten gibt, mit denen man sich vorher wahrscheinlich nicht beschäftigt hat, oder? Also habt ihr insgesamt gemerkt, dass ihr euch mit
nicht
Dingen
nicht so intensiv zumindest.
Ja? Doch, klar. Da kommen wir ja später noch drauf, oder? Das ist ja mein Thema, Streaming. Und Playlisten.
Playlists, genau, stimmt. Da wolltest du noch drüber reden.
Aber dann komm mal, gehen wir direkt rüber. Deine Frage. Welche Frage? Welches Thema wolltest du besprechen?
Ich würde gerne wissen, was euer Wissensstand ist, wie das Playlisten-Game funktioniert mittlerweile.
Vitamin B.
Ja, eben. Also ist es quasi nur Vetternwirtschaft? Oder was ist der Anteil von Vetternwirtschaft? Was ist der Anteil von purem, also wirklichem Digging-Kuratoren? Was ist der so ein bisschen auch was man in der Medienlandschaft viel hat, oft kommt nur das zum Vorschein, wenn du das vor die große Kamera geholt, was funktioniert, also alles befruchtet sich so gegenseitig mit Views oder Klicks. Und wer hat tatsächlich Budgets, um, wie hieß der Ding von der Y-Kollektiv, Doku von Kai, Streaming-Pakete zu kaufen? Habt ihr die Doku? Die Doku müsst ihr gesehen haben, oder?
Nee. Ich stelle gleich die Gegenfrage. Du hast sie nicht gesehen?
Nee. Wie heißt sie?
Alter. Ich weiß nicht mehr, die Y-Kollektiv. Doku, Klickkäufe.
Genau,
Y-Kollektiv, Klickkäufe.
Ah, doch, ja, klar.
Ist auch schon ein bisschen länger her. Da wäre nämlich gleich die Gegenfrage so, dass das, also ja, also können wir gleich mal drüber reden. Ich kann dir das nicht genau sagen, weil ich nicht im Spotify-Headquarter sitze und den anderen Streaming-Anbietern. Nur die Erfahrungswerte zeigen halt schon, dass es genau dieser Mix ist und der wahrscheinlich natürlich dann algorithmusbasierend ist, weil das dafür sorgt, wenn du die Mucke machst, die in die Playlist passt, die dann wiederum vom Anbieter nachweisbar deshalb geklickt wird, weil sie in den Algorithmus passt, dann findest du in dieser Playlist statt. Und wenn du das nicht machst, passt du da einfach nicht rein, weil dann die Absprungsraten oder Skipraten zu hoch sind und du damit dann nicht relevanter bist. Und dann gibt es die natürlich organisch kuratierten Playlisten. Das ist aber, glaube ich, ein Deal oder ein Weg, der sich schon immer so durchgesetzt hat, dass es ein bisschen auch mit der Selbstvermarktung zu tun hat, die ganz vielen Punkten vielleicht auch gar nicht so durchtrieben wirkt, wie sie, also von mir selber brauche ich da gar nicht zu reden, ne? Aber ich bin da vielleicht noch ein ganz anderer Maßstab, sondern dass es natürlich irgendwo um Reichweiten, Relevanz, aber auch um das Netzwerk oder eben auch gute Promoter geht. Das war schon in der Vergangenheit immer so, dass wenn du ein gutes Team um dich rum hast, das gut für deine Musik mitarbeitet, dann klappt es auf jeden Fall besser, an den richtigen Spot zu sein. Das sind heute halt die Playlisten und ich glaube natürlich, dass auch bestimmte Label-Anbindungen da ihren Effekt haben, die Kuration dahinter etc. pp. Nichtsdestotrotz bin ich aber also dann an eurer Meinung interessiert, weil ihr ja selber quasi am eigenen Körper erfahrt, wo ihr stattfindet, wo nicht und welche Auswirkungen das hat.
Also ich bin der Meinung, dass es auch geht, wenn man kein geiles Team hat, kein riesiges Management und auch nicht den Sound irgendwie verwässert, nur um dann irgendwo zu landen. Ich glaube, irgendwann setzt sich auch einfach Qualität dann mal durch, wenn man das lang genug macht. Das ist dann halt irgendwie ein natürliches Wachstum.
Wir warten eigentlich
auf
diese eine Playlist, auf die warten wir eigentlich.
Genau, Galf und Nepomuk.
Und alles,
so könnte man die
was dazugehört.
Und alles Dope.
Und ja, alles Dope.
Die Playlist ist ja nicht scheiße. Das Problem, die kann man ja schnell machen. Da 500.000 Menschen
Hörer
zu kriegen, die der Playlist folgen, das wird der Weg.
Ja, genau.
So, wenn du selber vielleicht nur 2000 Leute hast, die auf deine Tour kommen, dann ist da auch der Gap. Und dann ist man aber wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen wieder bei dem, was ich weiß nicht, ob man das als Künstler macht, das könnt ihr mir mal beantworten, aber einer neutralen, realistischen Betrachtung von dem, was man macht und was man damit erreichen kann.
Wie oder objektiv man an sein eigenes Produkt rangeht, meinst du?
Ja, genau. Macht man das oder macht man das nicht?
Kann man Nachhinein, das? Phil, also man kann, ich glaube, nicht davor, sondern danach. Und dann ist man so, oh shit, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft.
Aber was denn geschafft? Nein. Ich meine, du musst es ja einfach nur cool finden währenddessen. So. Der Rest, da hast du ja wenig Einfluss drauf.
Sag ich
drauf.
Ja, das habe ich immer geschafft. Und dann so, meinst du, jemand Normales könnte das cool finden? Ach, scheiße.
Die jemand Normales?
Cool. Jemand Normales.
Ja, aber da ist man ja bei dem Punkt, den du selber auch gesagt hast, eben, dass du dir einfach durchsetzen und weitermachen musst und eben nicht verbesserst. Das ist,
du brauchst keinen Hype über Nacht, sondern du kannst dir auch langsam eine Fangemeinde aufbauen und
wächst und gedeiht. Also der organische, langsame Weg, das ist ja das, was wir seit Jahren machen, mein Freund, definitiv.
Und jetzt sind wir hier in der Backspin gelandet.
Ich glaube aber auch, also das ist halt kleinere Künstler halt einfach auch den Vorteil. Also ich habe halt das Gefühl, Rapper, die in Playlisten stattfinden, da feierst du halt mehr den Song als den Künstler. Und das ist halt, glaube ich, ein Unterschied zu Künstlern wie euch, dass sie also euch
länger verfolgen. Das wäre mein Alternativ-Ding geworden. Also red mal weiter, sorry.
Ja, also nee, ich hatte es eigentlich. Also ich glaube halt, dass ihr halt einfach eine viel krassere Bindung zu euren Fans habt und die auch einfach, also die mehr von euch wollen als nur den Song. Die wollen auch wissen, wer ihr seid, die wollen wissen, was ihr macht. Also wisst ihr, was ich meine? So, das ist es, glaube ich, auch.
Was ich aber auch schwierig finde, weil es sollte ja doch um die Musik gehen. Ne? Die kennen dann vielleicht unsere ganzen Sachen und wollen nicht nur eine geile Hookline haben und beschäftigen sich mehr mit uns, aber trotzdem auch komisch, wenn die dann denken, die kennen einen nur, weil die ganz viele Texte gehört haben. Aber andererseits freut einen das auch, ne? Das ist auch schön.
Ja, aber genau das ist doch ehrlicherweise das, was du über Rap als erstes Gold hast, dass du den Leuten ein Gefühl gibst über deine Texte und natürlich auch über die Beats, aber vor allen Dingen auch über die Texte, dass du sie also in dein Leben, wie auch immer, reinlässt, in deine Welt reinlässt und ihnen damit ein Zugehörigkeitsgefühl gibt. Und ich glaube, das ist das, was sie dann auch mittelfristig bindet.
Ja, voll. Das stimmt.
Also im Idealfall macht man das, was man aus voller Überzeugung macht und aus vollem Können und schafft es trotzdem, so einen Nerv zu treffen, der gerade einfach, also einfach mit Leuten auch zu resonieren, die nicht so, die auf einem, ich sag's das jetzt ganz krass einfach, auf einem halben Ohr hinhören. Mhm. Weil wenn wir das jetzt auf den Rap beziehen, können wir das nämlich, ich glaube, noch einfacher ist mit den Beats, was wir jetzt schon hatten, mit den Lo-Fi-Beats, ja? Mhm. Also, ich gebe euch das einzige Beispiel, das ich habe. Ich habe mit einem Beats es mal in so eine Playlist geschafft von einem Album. Das war mit S-Fidelity von Shigeo. Und der Beat, der es geschafft hat in eine von diesen Lo-Fi-Playlists und der dann quasi für absurde Zahlen gesorgt hat, plötzlich bei dem Album, aber als Instrumental-Version, so, war der einzige Beat, bei dem wir richtig Streit im Studio hatten, weil S-Fidelity ist ja einer, also meiner Meinung nach, der krassen Producer, die wir haben. Völliger Musik-Nerd, völliger Sound-Engineer-Nerd.
Cooler Typ.
Und ich hatte einfach so einen brutal cooler Typ, ich hatte einfach so einen brasilianischen Loop, über den ich was geschrieben hatte. Und ich war so, ich will einfach über diesen Raw Loop rappen, was jetzt ja quasi jeder macht sozusagen vor ein paar Jahren. Und Fidelity war halt so, ey, Alter, ich baue hier die krassesten Beats für das Ding. Das ist nix. So, und ich war so, ist mir egal, das ist genau das, was ich jetzt machen will. Und dann hat er da so ein bisschen Percussion drüber gelegt. Und dieser brasilianische Raw Loop, wo sogar noch so eine Stimme drin war, so Barry White-mäßig, die sich einfach Loop für Loop wiederholt hat, der hat es dann in so eine Lo-Fi-Playlist am Ende geschafft, hat das ganze Album getragen und Fidelity konnte sich dann überhaupt nicht drüber freuen, weil quasi sein Ansatz, sein künstlerischer Ansatz, war genau sowas nicht zu machen, ne? Und ich glaube, als mit dem Rap müsste man fast genauso rangehen. Also
einfach nichts mehr sagen.
Nein, aber vielleicht auch einfach mal
Text.
Vielleicht ein neues AKA machen und einfach so in das, was gerade alle machen, zweimal reinfurzen so und schauen, ob das resoniert. Und im Idealfall hat man für eine halbe Stunde Arbeit dann mehr Geld bekommen als für die letzten 5 Jahre im Streaming.
Ist dann die Frage, ob sich das künstlerisch erfüllt, ne? Oder ob
das ist genau der Punkt. Deswegen meine ich, ich merke es immer erst danach. Oh, voll geiler Track. Also, das wird nicht funktionieren.
Ich würde das höchstens machen, um dann Kohle zu haben, um mich mal ein halbes Jahr einzusperren und dann wieder geile Mucke zu machen. So, aber ist es nicht wert? Nee. Ich würde das nicht machen, extra um in einer Playlist zu landen. Ich weiß es nicht. Wenn es passiert, so durch Zufall, dann finde ich es cool, aber ich würde da nichts erzwingen.
Ja, sowas bei uns auch.
Ja. One Two kann man auch als Beispiel nehmen. Der macht ja auch echt genau die Beats, die perfekt sind für diese Jazz-Vibes, ne?
Der hat das ja mitunter und mitunter ist, auch einfach.
Der hat es erfunden, muss man sagen. Der hat's erfunden. Genau. Und die sind so simpel.
Wir haben alle die Beats gemacht, aber seine waren so simpel.
Genau, ja.
Und er hat wahrscheinlich das größte Budget von allen Lo-Fi-Producern weltweit jetzt, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Hat er nicht Spotify schon gekauft?
Ihm gehört die Playlist.
Also sagt er am Ende einfach Produzent werden in der Pandemie?
Er ist Produzent. Ich könnte wieder Produzent werden.
Ich mach Beats, ja. Galf muss wieder anfangen, ja. Dann hat er genug zu essen.
So, dann können wir doch von mir aus auch gerne direkt zur Nepomuk's Frage stoßen. Es sei denn, wollt ihr zu dem Thema noch was sagen?
Nein, Mann.
Offene Fragen?
Ich will noch sagen, fertig. Dass ich es scheiße finde, dass Kiddies echt ihren Sound verändern, um dann in den Playlists zu landen. So. Das finde ich schwierig daran.
Ich finde es auch ganz schwierig, weil das hat schon sowas von, der Algorithmus hat uns schon unter Kontrolle.
Genau. Ja, ich glaube, das
fucking us already.
Ja, also es wird jetzt vielleicht leicht philosophisch, aber ich glaube, das Problem ist halt auch so bei Konzernen wie Spotify, so, das sind halt wirtschaftsbasierte Unternehmen so und denen geht es halt nicht um die Kunst so. Ja. Und es wäre eigentlich sehr, sehr schön, wenn man mal irgendwie so ein Gegenkonstrukt dazu hätte so und wenn das halt irgendwie mal, okay, wobei also musikalische Qualität ist im Endeffekt auch irgendwie im Auge des Betrachters und Geschmack so, aber es wäre irgendwie ganz geil, irgendwie auch so ein Gegenprodukt zu haben.
Das Gegenprodukt sind normale Live-Auftritte, weil du dann merkst, was rüberkommt.
Ja, safe. Aber
vielleicht.
Die gibt es aktuell leider nicht so viel. Naja. Nicht so oft. So, alright. Dann, Nepomuk, welches Thema hattest du mitgenommen?
Was war denn meine Frage nochmal?
Deine Frage war, welche Kriterien muss ein Künstler für Rap-Medien erfüllen? Wie bist du auf die Frage gekommen? Das würde mich als erstes mal interessieren.
Damit du jetzt eine neue Karriere startest nach dem Stammtisch hier.
Ich guck mir gern mal so große Rap-Medien an, auch euch, und dann fällt mir immer wieder auf, dass da echt Künstler dabei sind, die ich halt inhaltlich überhaupt nicht cool finde. Zum Beispiel Shindy rappt über Bentley und Chanel und immer die geilen Marken und teure Autos und sowas. Und ich frag mich, wonach entschieden wird, wer dann gepusht wird und wer da landet, aber ich weiß auch schon die Antwort wegen der Reichweite halt, ne? Ihr habt auch Rechnungen zu bezahlen. So, und dann muss man da irgendwie einen schönen Spagat finden zwischen Künstlern wie Galf und mir und den Modus, wie das heißt, Mio.
Ja, gut, also was jetzt aber auch nicht heißt, dass ein Playlist-Listing uns irgendwie die Miete bezahlt. Also wäre schön, wenn es wäre, aber so ist es leider nicht.
Das Thema, was Medien angeht, ne, und welche Künstler du wann wieso betreust, kannst du, glaube ich, nicht pauschal beantworten, was Medien angeht.
Es ist breit gefächert und je nachdem, was bei euch auf dem Tisch landet, wägt ihr ab, macht das jetzt gerade Sinn oder nicht?
Ich geh noch eine Ebene darüber.
Ja.
Unterschiedliche Medien haben unterschiedliche Herangehensweisen, wie sie Dinge machen, warum sie sie machen. Und da sind natürlich Reichweiten, dann auch damit verbunden wahrscheinlich Einnahmen und vielleicht auch Verbindungen irgendwie und Zielgruppe, so Faktoren.
Kriegt man bei euch gegen Geld ein Interview?
Aber du kannst mich nicht bezahlen, so viel kannst du gar nicht zahlen.
Mike Drop.
Genau.
Wir legen zusammen, Galf. Wir legen zusammen.
Da musst du noch Palo für Beats durchs Deck gehen.
Ja, genau. Ja. Da muss eine Menge Playlist-Platzierungen stattfinden. Nein, Spaß.
Scheiße.
Ich habe aber gerade, und das ist vielleicht auch mal ein ganz schöner Rahmen, wenn du mit der Frage kommst, weil das ja etwas ist, was auch seit Jahren so ein bisschen immer mal wieder aufpoppt. Ich möchte schon für uns da eine Lanze brechen, dass wir sehr, sehr, also viel, in Anführungsstrichen vielleicht zu Kollegen, viel zu wenig immer darauf geguckt haben, dass wir Dinge nur machen, damit es ganz viel Reichweite hat, sondern es schon in der Vielseitigkeit versucht haben, so abzubilden, wie es für uns im Rahmen der Möglichkeiten machbar ist. Und das bedeutet, dass wir natürlich irgendwann mal, und ich habe nicht, keine Ahnung, ich interview nicht per se einen großen Künstler, nur weil er viel reicht. Das brauche ich nicht machen. Das ist nicht der Grund, warum ich meinen Scheiß mache. Und das ist ja auch schon seit 5 Jahren oder seit 6, 7 Jahren nicht mehr der Grund. Schon so eine Vielfalt, aber dann kommt genau trotzdem der Punkt, den du auch beschreibst, dass wir halt auch ein recht großes Team haben und dass ich als Chef von einem Team dann auch eine Wirtschaftlichkeit in bestimmten Situationen prüfen muss und dann die Kapazitäten, wie du sie einsetzt. Und genau das ist zum Beispiel auch ganz, ganz interessanter Punkt. Haben wir in den jetzt Corona. Auch wir haben natürlich in den letzten 16 Monaten, die es jetzt vielleicht insgesamt sind, so ein bisschen drüber nachgedacht, was wir wie wo machen wollen und welchen Ansatz wir wo setzen und welche, wo wir die Energie, die wir haben, einsetzen, um etwas zu machen. Mein Beispiel ist da immer, ich habe seit Beginn 2020, glaube ich, Kuba, wie viel? 4 Interviews gemacht oder so?
Auf jeden Fall keine Handvoll.
Ja, und davon, also Backspin TV, Nico Backspin, YouTube-Knaller-Interviews. Und davon, glaube ich, 2020 nicht eins. Und ich habe gemerkt, dass das auch, das ist nicht, das ist, mir ist es wichtiger, dass wir irgendwie es bei Backspin schaffen, Räume zu bekommen für Künstler, die vielleicht in der Vergangenheit auch hier nicht so stattgefunden haben, weil wir wollen, dass sie stattfinden. Aber dafür muss ich dann die Struktur schaffen, um das in der Masse und in der Breite durchzusetzen, weil ihr wisst es auch, es gibt dann immer noch 50 oder 100 Kandidaten, die man theoretisch auch in dem Segment, so nennen wir es mal, abbilden könnten. Und dann bist du auch wieder mit dem Team das ganze Jahr beschäftigt. Und so ist es so ein bisschen an Schrauben drehen. Und ich finde, man merkt insgesamt auch, wenn man sich diese Medien anguckt im Hip-Hop, wer wie wo welchen Punkt ansetzt. Und wenn du mal in Ruhe dir den kompletten Output von Backspin im Jahr 2021 anguckst, dann greift keins der Argumente, weil ich glaube, wir haben, ich wüsste nicht, ob Modus Mio Playlist Künstler überhaupt bei uns stattgefunden hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht will. Letzter Satz, ich rede gerade viel, aber ich will das einmal kurz erklären. Das hat nichts, möchte ich auch klar betonen. Es geht nicht darum, dass ich das nicht will, sondern dass es für das den Weg, den wir gerade gehen und das, was wir machen wollen und die Idee, die wir haben, wen wir spannend finden, wo wir ein interessantes Thema finden, ist einfach im Moment eher so aussieht als so. Das kann sich, nächste Woche kann, keine Ahnung, wen gibt's, Shindy wiederkommen und da gibt's ein Interview. Oder Shirin David. Und dann mache ich danach halt ein Interview mit MC René oder halt mit Galf. Und
ja, ist schön breit gefächert. Ich finde die Entwicklung auch positiv. Und ich meinte auch nicht euch per se, sondern generell Hip-Hop-Medien. Ne?
Alles gut. Es ist auch nicht, ich nehme das auch nicht als Angriff. Ich finde nur,
ich finde es auch cool, dass es viel mehr Female-MCs mittlerweile gibt, die ihr auch featured. So, also da passiert schon was Positives insgesamt. Und deshalb wollte ich auch gern drüber reden, dass man das mal festhält. Weil immer noch so viel gemeckert wird auch. Andererseits gibt's immer noch diese starken Männer-Dudes, die über ihre dicken Autos rappen, die lassen sich Ketten, Diamanten in die Stirn einpflanzen und sowas. Und sowas rausreißen. Wird auch gefeatured.
Der wird immer rausgerissen.
Ja, der hat Stage-Diving gemacht, ne? Dann war das Ding raus.
Wurde ihm rausgerissen. Was hat er gemacht? Ich hab's nicht mitgekriegt.
Auf dem Festival oder so ist er in die Crowd gesprungen und dann wollte ihm ein Fan, oder ich glaube, er hat es sogar geschafft, hat ihm dann einfach seinen Diamant
piercing. Wen denn? Wer hat einen Diamant
ich weiß auch nicht, wie der heißt.
Lil Uzi Vert.
Okay, in USA.
Ja. Und ich habe auch letzte Woche irgendeinen Rapper in Mexiko, hat sich Gold als Haar implantieren lassen.
Ja, Mann, das habe ich auch gesehen.
Oder der Friseur wird sich freuen.
Viel Spaß am Flughafen auf jeden Fall damit.
Keine Schuppen mehr.
Aber das ist auch wieder ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, weil diese Vielfalt, jetzt mal so in neutralen Worten beschrieben, die es im Moment so gibt, ne? Von immer noch Straße bis hin zu divers. Das
bis hin zu Milchstraße.
Ja, genau. Aber du weißt, was ich meine. Gangster, welches Wort du auch immer dafür nehmen möchtest. Aber das sorgt ja auch dafür, dass es auch so eine quasi eine Spezialisierung von Medien geben kann. Jeder bekommt seinen Raum. Du kannst an einer Stelle klar für dich eine Grenze ziehen, inhaltlich wie musikalisch. Ja. Das macht es gerade auch so spannend, weil dadurch auf anderen Seiten wieder Räume entstehen, die ein bisschen größer werden.
Ja.
Ich finde es aber total spannend. Also ich auch ehrlicherweise von euch so die Wahrnehmung. Und nochmal, ich sehe das immer gar nicht kein Thema. Ne? Ich will halt genau darauf hin, dass man diese Medien unterschiedlich betrachten muss. Wie ist denn euer Gefühl so über die Zeit? Wie ist euer Verhältnis, euer Gefühl zu Medien?
Ralf?
Stille.
Ich konsumiere kaum Medien, um jetzt als Konsument anzufangen, weil in der heutigen Zeit, glaube ich, was richtig krass sich gerade rauskristallisiert in den letzten Jahren ist, durch das Internet eben die ganzen Podcast-Sachen oder eben, wenn Leute direkt reden, ist die Erfahrung so intensiv, wie sie nur sein kann. Und dazu kommt hinzu, dass das wahrscheinlich mit eingeht, dass ich jetzt irgendwie mit Anfang 30 auch nicht mehr so krass dieses Bedürfnis habe, alles über jeden zu wissen, zumindest im Rap. Ja, das war irgendwie, als ich angefangen habe, da habe ich mich krass mit den Leuten imaginär identifiziert.
Ja.
mit 12 blauer Samt gehört. Hab ein Jahr nur geschrieben und war so, Gott, Torch ist da. Und dann habe ich ihn mit 14 getroffen und war so, ah, okay. Also wir sind dicke seitdem, aber ich bin auch so, okay, ich mach das nicht mehr. Ich will gar nichts mehr über die Leute wissen oder ich freue mich einfach, wenn sie geile Mucke machen. Aber
bist du dann in Heidelberg zum 50. Geburtstag?
Nee, bin ich nicht. Also ich hab jetzt am Rande mitgekriegt. Ich dachte, das war schon, oder nicht?
Ich glaube, es kommt jetzt, glaube ich. Jetzt kommt.
Ich dachte schon, ich hätte es verpasst. Und ich habe mich dann nur daran erinnert, die Zeit vergeht so schnell, weil ich wollte unbedingt bei seinem 40er sein, den er so riesig gefeiert hat damals. Mhm. Und damals war ich aber in Ecuador und das hat mir richtig leid getan, dass ich da nicht sein kann. Der Robert, mein Kollege, macht ja voll viel. Wir sind ja richtig eng verbunden, Rottweil, Heidelberg und so. Aber eben von der Wahrnehmung her ist so, ich sehe mehr ein großes Bild auch dahinter. Also, wie du jetzt sagst, da sind Dynamiken, da gibt es so eine Varietät jetzt an Rap wie noch nie. Ich sehe das auch einfach in den Medien ist es genauso. Es geht in alle Richtungen und jeder kann was machen. Du hast irgendwie das ganze Twitch-Zeug und so weiter. Und dann gibt es die Sachen, die einem halt sofort ins Auge stechen, vor allem wenn du so positioniert bist wie wir jetzt, die halt schon immer funktionieren. Und früher habe ich mich auch mal gefragt, wie zur Hölle diese Proleten, die auch einfach nicht, also es gibt Proleten und Proleten für mich so. Mhm. Vor allem in Amiland, weißt du, ich meine, da gibt es die größten Proleten-Rapper, aber die haben auch den Style oder die haben auch einfach das Handwerk mit reingebracht, sodass es unwiderstehlich ist und ich mir das auch die ganze Zeit gebe. Und in Deutschland ist es oft so vom Gefühl her, okay, ich höre das und bin so, und es funktioniert wahrscheinlich echt hauptsächlich über das, was er sagt und was er damit bei Leuten auslöst. Und mittlerweile bin ich bei dem Punkt, dass ich sage, da gibt's auch was Größeres, Ganzes dahinter. Das ist nämlich was einfach nicht nur im Deutschrap funktioniert, sondern es funktioniert in der gesamten Menschheit, in jeder Gesellschaft funktioniert. Und zwar Money making und es hochschaffen oder oben sein und oben bleiben ist einfach so der Dream. Damit kann sich jeder identifizieren.
Erfolg
und Bling, Bling. Bling, Bling ist so alt wie nix auf dieser Welt. Und Frauen auch, ne? Aber jetzt ist halt so ein Punkt, wo endlich ein krasser Gegenstrom ist, so. Wo das fast, also ich würde es mir wünschen, fast mal genauso groß sein könnte. Ich warte so ein bisschen drauf.
Das wird auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Da sind wir wieder bei dem, was in den USA vorreitet, was dann ja immer diese imaginären 5 bis 10 Jahre braucht. Ja. In manchen Punkten ging es einen Tick schneller. Obwohl Nicki Minaj ist auch schon 10 Jahre her, ne? Das heißt, die Weiterentwicklung davon, die kann es dann auch demnächst noch geben. Ja. Meine Phrase, die mir auch MC René, wie wahrscheinlich auch da draußen jeder andere, um die Ohren hauen kann, diese Suche nach dem imaginären deutschen Kendrick Lamar oder für diesen Markt, das ist einfach noch spannend. Und damit meine ich ja weder Musik, also so ein kleines bisschen diese Mischung aus die eine Straße da, die ich jetzt so als Straße definiere, und den Mainstream gemeinsam mit Conscious zu greifen.
Und aber halt, ja, aber dann der Hauptpart ist halt das Skill.
Ja. Und Level. Das mit Skills, genau. So. Ja, Punkt, genau.
Und das mit den ultimativen mit Skills, vermischt. Und dass egal, wer das hört, sagen muss, okay.
Und he was the first rapper who was a superstar without any hits, ne? Also, der hat keinen. So, auf den ersten beiden Alben sind einfach, gut, beim zweiten Jahr, aber also gerade auf dem ersten Breakthrough-Album, da war kein Hit. So, und trotzdem hat die ganze Welt sich quasi verneigt. Und da warte ich drauf, ob es irgendwie diesen Typen irgendwann hier gibt, der so die auch von A bis Z die Leute, oder zumindest erstmal so von A bis.
Ich habe das Gefühl, hier gibt es gar nicht so diesen einen Typen, sondern es gibt sehr viele verschiedene Rapper, die das immer mal wieder reinbringen.
Also ich sehe tatsächlich immer noch
Galf oder Eloquent, Morlock Dilemma, die haben alle mal sowas drin gehabt, diesen Moment. Das war jetzt nicht krass genauso groß wie Kendrick Lamar, aber das gibt's schon immer mal wieder.
Aber genau das ist ja der Unterschied. Du musst ja es schaffen, dass die Tagesschau über dich berichtet. Hm. So imaginär, so dass du da, dass du
das, Morlock, ja, na, das schafft er noch.
Morlock.
Ja. Ich glaube dafür, also der, alle Liebe
dafür, dass die Tagesschau moderieren.
Ja, wollte ich gerade sagen, alle Liebe für ihn, der räumt das Studio wahrscheinlich aus, wo die, also wo es produziert wird. Aber das ist noch ein anderer Ansatz. Und das finde ich aber total spannend. Aber Kuba hat einen im Gepäck oder hast du einen? Du siehst immer noch also, OG Kimo, ne?
Du kennst, also, safe.
OG, yeah. Ja. Hatte auch das erste Mal, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, auf jeden Fall.
Also, ich glaube tatsächlich, wir wissen natürlich es ähnlich, ich glaube aber nicht, dass es noch dazu kommt, aber ich finde so rein so von dem, was er kann, vom Skill so, also auf jeden Fall wäre das die Schablone, wenn man ihn da reinhauen sollte. Voll. So. Aber sonst sehe ich da ehrlich gesagt auch keinen. Ist aber auch die Frage, ob man dann wieder, also sind wir wieder bei dem Thema, braucht es, also der deutsche Kendrick Lamar, der deutsche Jay-Z, also
der muss dann auch
Hendrik
heißen. Der muss Hendrik Lamar heißen. mit gebürtigen Namen.
Hendrik Leimer, ich glaube, das ist der Spieler bei RB Leipzig, ne?
Servus, Konrad Leimer.
Ach, Konrad Leimer, genau. Konrad Leimer, genau. Finde ich sehr gut.
Die Schweden haben bestimmt ein paar Hendrik Lamars.
Ja, irgendwie sowas.
Oder es wird ein Sören.
Dann müssen wir denen Deutsch beibringen, damit die bei uns der Kendrick Lamar werden. Wird schwierig. Lass mal nach Schweden.
Wir sind schon sehr lange drin, ne? Und ich weiß jetzt schon, dass die Rubriken daran deswegen ein bisschen leiden werden, aber ich möchte eine Gegenfrage stellen, Nossam. Denn du hast ja quasi eine Unterfrage dazu gestellt, die stelle ich mal zurück. Braucht ein Künstler oder braucht ihr heute Medien, um erfolgreich zu sein?
Na klar. Auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen abhängig von der Reichweite auch. Das war ja schon immer so, oder? Nicht nur heute.
Ja, ich habe das Gefühl, dass sich das für ganz große Künstler sowieso verschoben hat, weil die einfach mehr Reichweite haben als das Medium. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es im Kleinen vielleicht gar nicht mehr ganz so viel darum geht, weil du baust.
Weil jeder seine kleine eigene Reichweite quasi hat.
Ja, voll.
Ja. Du kannst durch das Internet bei null anfangen und schnell dir eine kleine Fanbase aufbauen. Das ist schon cool. Trotzdem, wenn man irgendwann mal so einen nächsten Schritt gehen will, ich nenne das jetzt mal nächsten Schritt, dann brauchst du doch irgendwie die großen Medien. Ich meine, ich war jetzt in der Hessenschau und habe direkt gemerkt, dass ganz viele Klickzahlen hochgegangen sind.
Ah, krass, so. Ist auch interessant. Das ist
das
sehr interessant.
Merkst du direkt. Und
ah, krass, ich bin jetzt nicht zwingend von ausgegangen, dass das direkt so die Streams sind. Also vor allem, wo war das, in der Südhessischen?
Ja, genau. Es war auch nur im kleinen Rahmen, aber ich habe es gemerkt. So, das macht schon immer noch mal mehr.
Ja, krass, ja. Hätte ich
jetzt. Du warst ja auch mit deiner Doku da im ARD oder wo war das?
Ja, das war über den SWR in der ARD. Ja, da ging es auch kurz ein paar Tage ab, auf jeden Fall.
Na? Ja. Wenn auch nicht lang, aber es kommen neue Leute dazu und das verbreitet sich dann exponentiell, ne? Also man ist nicht mehr so abhängig wie früher, aber man braucht sich gegenseitig. Ihr lebt ja auch von coolen Künstlern, genauso wie wir von eurer Berichterstattung.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist ein gutes, vielleicht auch mehr auf eine noch gute Zusammenarbeit basiert heute in jeder Form, trotz der dann vielleicht auch Neutralität oder zentralen Stellung. Aber man als Künstler heute ganz viele Möglichkeiten hat, sich genau diesen ersten Weg erstmal ganz alleine aufzubauen und nicht darauf angewiesen zu sein. Da gibt es ja auch
total.
Genug Beispiele.
Das hat sich auf jeden Fall sehr verändert, ja klar, auf jeden Fall.
Das macht es aber auch alles immer ein bisschen freier und spannender, so nichtsdestotrotz. Wenn du dann aber irgendwann es schaffst, so einen Status zu erreichen, dass die ganze Welt auch 20 Jahre nach deinem Tod, 25 Jahre nach deinem Tod, aber auch 40 Jahre nach deinem Geburt, nach deiner Geburt, 50, ne? 50 Jahre, krass, der ist schon 50, Alter. 50 Jahre alt und 25 Jahre nach dem Tod immer noch über dich gesprochen wird, dann bist du bei den News im Backspin Stammtisch.
Und dann bist du bei Tupac. Denn heute jährt sich zum 25. Mal der Todestag von Tupac.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Yes. Rest
in
peace.
Für den toten Bruder.
Rest in peace.
Und eine kleine History-Lesson für euch, um das alles nochmal ein wenig, ein bisschen zu sammeln, was der junge Mann alles so erlebt hat.
Jetzt bin ich gespannt. Du bist nicht so alt, wie Tupac tot ist, oder?
Ich war ein in die Windeln scheißen, ich war ein halbes Jahr alt, krass, als er gestorben ist. Ja. Das ist, auf jeden Fall am 7.9.1996 kam es nach einem Boxkampf in Las Vegas von Mike Tyson zu einer Auseinandersetzung in einer Hotellobby zwischen Team Tupac und einem Southside Crip-Member namens Orlando Baby Lane Anderson, der Monate zuvor einem Freund von Tupac ausgeraubt hat und zudem noch seine Death Row-Kette geklaut hat. Daraufhin am besagten 7.9. schlugen Tupac und seine Leute diesen Babylane zusammen. Babylane war tatsächlich auch, glaube ich, der Hauptverdächtige im Mordfall Tupac, wurde aber niemals angeklagt, ist da fein rausgekommen. Genau, zurück zum 7.9. Pac und Shug Knight verlassen die Lobby, nachdem sie die kleine Auseinandersetzung da hatten. Und an einer Kreuzung bleiben die beiden stehen. Es fallen Schüsse aus einem anderen Wagen. Tupac wird mehrere Male getroffen. Shug Knight erleidet nur einen Streifschuss und kann sich noch ins nächste Krankenhaus retten und fahren. 6 Tage später ist Tupac aber leider tot. Und was ich eigentlich am krassesten finde an dem Ganzen, denn es kommt natürlich noch was, der Mann ist ja gerade mal 25 Jahre alt geworden. Also so alt, wie ich gerade jetzt bin. Und zu Lebzeiten hat er schon 4 Alben rausgebracht. Tupacalypse Now 1991, Strictly For My N-Word, Me Against The World, All Eyes On Me. Posthum sind auch noch 6 Alben erschienen. Also ob die Alben jetzt rausgebracht haben wollte, steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt. Zeigt aber auf jeden Fall auch, wie fleißig und was für ein Tier der Typ überhaupt war. Und am Ende des Tages,
brutal,
wie gesagt, 4 bzw. 10 Soloalben, je nachdem, wie man
es... Er hat mehr Alben nach seinem Tod als vor seinem Tod gemacht.
Mhm. Ja. Also er hat sie alle vor seinem Tod gemacht, aber rausgebracht.
Ja.
Das wäre krass, wenn er sie alle danach gemacht hätte.
Ja, aber das ist glaube ich, insofern auch immer einfacher für ihn über die Jahre geworden, weil auf der Insel, auf der er lebt, zusammen mit Elvis und Biggie,
sind die Top-Producer des Games alle bei ihm gelandet.
Genau. Die können ja über das Internet. Es wäre total lustig, wenn man jetzt nochmal ein Apostum-Album kriegt, wo dann irgendwie sowas, keine Ahnung, Edgar London
an der Track. Jeder hat halt noch was rumfahren. Ja, aber der war überproduktiv und war halt so, also immer wenn ich Tupac höre, denke ich halt so viel zu alt, also im Kopf und im Ding für das Alter, wie erwachsen, wie krass und wie der so überhaupt kein Problem damit hatte, die ganze, also das kann man gar nicht anders sagen, die ganze Welt auf seine Schultern zu nehmen, weil er über jedes fucking Thema gerappt hat.
Das also ist krass,
er hat alles voll gesagt. Jedes fucking Thema, wo Leute schaffen, 30 Karrieren drum rumzubauen, hat er einfach ausgesprochen. Dann mit einem Soul immer. Also immer mit so einem, wie so ein Gospel, wie so ein
Preacher. Schön emotional, ja.
Heftig emotional, die emotionalsten Themen und keine Angst vor nix so. Und damit hat er alle natürlich mitgenommen. Also
damals gab es aber auch noch absurd, keine
In so einem Alter, weißt du?
Damals gab es noch so keine Cancel Culture, deshalb konnte er auch alles sagen.
Ja.
Ey, ich hab das auch hier, glaube ich, schon mal erzählt. Diesen Effekt hatte ich immer mal wieder, aber, oder zwei, die du beschreibst. Der eine war, dass ich immer mal so auf Autofahren nachts dann irgendwie nach Hause gefahren bin. Dann kriege ich mal so einen Rappel und dann höre ich mir Künstler durch, meine Klassik-Playlist oder was. Und dann lande ich bei Tupac und dann denke ich, okay, dann hörst du noch mal ein bisschen die Alben. Und dann merke ich einfach, wie satt, krass das alles immer noch so, also teilweise echt so relativ zeitlos wirkt. So, ich meine, natürlich bin ich mit damit aufgewachsen. Vielleicht kann ja jemand anders jetzt sagen, nee, das klingt ein bisschen altbacken. Aber dann zeige ich das jüngeren Leuten und jeder hat so das Gefühl, ja, da steckt schon ganz schön der Wumms drin. Und das zweite ist der Fakt, den du beschrieben hast, als jetzt zum Beispiel diese Black Lives Matter ganze Situation angefangen hat und sie dann wieder Changes von Tupac rausgeholt haben. Habe ich auch zuerst gedacht, okay, warum gibt es keinen von heute? Ne? Warum, aber irgendwie ist
gibt's ja, gibt's ja en masse. Gibt's ja
immer
masse
wieder. Ja,
ja, aber ich
Panther Power. Panther Power, auch ein geiler Track von ihm. Da beschäftigt er sich auch mit dem Thema.
Ja, ich finde das find so krass.
Finde ich super geil.
Dass das auch heute noch so, also ja, offensichtlich die Leute.
Wird's auch
Herz
immer
trifft
sein.
Ja.
Völlig absurd. Ja. Einer der emotionalsten Ding-Rapper auf jeden Fall.
Ja. Welchen Song ich auch noch geil finde, Keep Your Head Up.
Ja.
Yeah. Schön feministisch. Ja, super Ding. Der Beat, die Beats sind auch immer cool einfach, ne? Der hat einen guten Geschmack gehabt, der Dude.
Ja.
Aber andererseits auch gewaltverherrlichend, ne? Nur muss man auch dazu sagen.
Es gibt auch so Dinge, es gibt auch Leute, die sagen, also klar, das war völlig, aber ich meine, das ist halt was auch einfach in den Menschen drinsteckt, so.
Und ja, deswegen,
gerade in den USA.
Ja.
Ey. Ich habe letztens jetzt erst irgendwo einen Podcast gesehen, wo All the Smoke, NBA-Podcast oder sowas, wo irgendjemand gemeint hat, der Tupac 5-mal in seinem Leben getroffen, 5-mal kam er mit der Knarre und hat irgendjemand gesucht. Also er war immer überall nur mit Ding, immer nur auf Stress.
Ja,
I saw Tupac. I met him 5 times in the club and 5 times he was coming with a gun and looking for someone. Hey, you saw someone? No, I didn't see him.
Okay. Was würdet ihr sagen, war sein bestes Album? Ist das All Eyes on Me?
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja. Was meisten gehört. Aber was kommt danach? Was kommt danach? Sein zweitbestes Album.
Boah, keine Ahnung.
Boah, ich kenne eher einzelne Tracks, muss ich zugeben.
Ja,
ich
aber das liegt schon in der Reihenfolge. All Eyes on Me, Me Against the World und Apocalypse Now. Hm. Da ist er auch noch an, da sind auch noch andere Gäste so, oder es gibt da den Ice Cube Song mit ihm und so, das ist mit Apache.
Stimmt.
Und so. Stimmt. California Love.
Ja, das ist ja, also das ist ja, ne, das ist ja egal. So, ich finde, also, ja. Also, auf jeden Fall, und das ist das Interessante, auch heute noch ein Künstler, über den sich ganz viele Menschen, glaube ich, ausleben und aus auch irgendwie identifizieren.
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte beim letzten Joey Badass Album ein ähnliches Feeling. So von völliger, also ich liebe das Album, ich finde es ultra krass und ich glaube, der hat bewusst auch diesen Schritt gemacht. Der hätte ja machen können, was er wollte, weil er irgendwie jüngster, most hyped Rapper des Jahrzehnts in den USA, irgendwie mit 16 dieses Oldschool-Mixtape, wo er alles kaputt gemacht hat.
Ja.
Und hatte so einen Überhype, also jeder hatte den auf dem Schirm, so Mac Miller-mäßig, und dann hätte er alles machen können und er hat sich dazu entschieden, halt 2 Jahre bevor die Riots und alles war, nur über diese Themen erstmal zu sprechen und auch mit einer Emotionalität und ich glaube halt auch in Rücksprache und inspiriert von wahrscheinlich Leuten, die halt Tupac kannten oder halt hat sich damit auseinandergesetzt, was kann ich jetzt Wichtiges oder was kann ich jetzt für einen Schritt gehen, wenn mir alle zuhören. Und das Album ist auch absurd geworden, wo ich mich auch die ganze Zeit frage, wenn ich das höre, der muss das mit 18 geschrieben haben oder zumindest angefangen haben, über Sachen, also Sachen, Tracks davon in dem Alter geschrieben zu haben. Und das ist halt so völlig unnachvollziehbar für mich, wie man so reif und also so reif kann, sein kann und so ein Skillset-up haben kann und dann irgendwie dies schafft, diesen Schritt zu machen, weil es auch musikalisch ist, so heftig ausproduziert teilweise, dann den Nerv trifft und alle, also für mich eines der krassesten Alben.
Aber welches Album meinst du? All American Badass 1999 oder
Badass? All American Badass. Ja. Alles aus.
Sehr gut.
Alter.
Super cool. Ja.
Aber was 3 Case 2 A's in America.
Was mich noch bei Tupac interessieren würde, wir werden es natürlich auch nie erfahren, aber glaubt ihr, er hätte jetzt immer noch seinen Status, wenn er noch leben würde?
Doch, keine klar. Ahnung, solche Fragen beantworte ich nicht.
Boah. Ich glaube schon.
Also ich weiß, du weißt ja nicht, vielleicht wäre irgendwas Bill Cosby-mäßiges passiert oder
wurde doch sogar mal gemunkelt, oder?
Ja, es gibt ja auch, oder deswegen saß er ja im Knast.
Wahrscheinlicher, dass er jemand gekillt hätte und dann ist gleich so
ich würde ja, auch
O.J. Simpson-mäßig vielleicht. Man, der hätte O.J. Simpson, der
Tod C auf jeden Fall.
Weißt du so?
Ja.
Oder wie Jay-Z, so den Weg hätte er auch gehen können.
Jay-Z ist smarter. Nee. Jay-Z ist smarter und nicht so impulsiv. Und Tupac
wäre. Ich kenne die beiden Tupac, nicht so gut wie du.
Ja, Tupac wäre auf jeden Fall, also der hätte es nicht in die 40er geschafft, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das wäre irgendwann anders böse ausgegangen. So, an der Stelle, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe übrigens einen ähnlichen Tupac-Effekt in den USA, immer wenn ich so Meek Mill live erlebe. Dass ich das Gefühl habe, dass der, das auf so 2 Veranstaltungen gesehen, dass der die Menschen, gerade bei so Massenveranstaltungen, wo ganz viele Superstars auftauchen, dass der die Menschen toucht wie kein anderer aktuell.
Das sagen die auch. Meek Mill ist dope, wenn er den Rapper-Proleten macht, aber wenn er anfängt, über seinen Hustle und über den Hustle der Leute zu rappen, dann wird er so übersinnlich für die Leute. Ja. Dann toucht er die halt alle auf einem anderen Level.
Ja, das war krass. Ich habe den so, und der hat ja auch nicht so wirklich, also ja, ein bisschen, aber nicht so Überhits wie andere Künstler, auch die auf dem Hype-Train sitzen. Und trotzdem ist er immer der, wo am meisten Leute mit rappen und durchdrehen, wenn er auf die Bühne geht. Das ist total spannend zu sehen. Irgendwie braucht es, glaube ich, auch diese Helden, Anti-Helden, die irgendwie dann die Leute so ein bisschen durch ihr eigenes Leben bringen. Mhm. Aber mal gucken.
Crazy.
Ich möchte trotzdem keine weiteren Tupac-Alben. Ich möchte lieber aktuelle Releases, über die wir uns unterhalten können.
Von Tupac?
Nee, auch nicht.
Angst. Posthum, das altert eigentlich nie mehr.
Wer ist der deutsche Tupac?
Nächste Frage.
Wer ist der deutsche Tupac?
MC René. So.
Schöne Grüße. Ist René. MC René tot?
Nee. Das war ein Zitat. Geht los. Release ist der Woche. Wo fangen wir an? Kuba.
Ich kann gerne anfangen. Ich habe mitgebracht Okay von Anzu und seinem Stammproduzenten Kato. Für mich, falls ihr Anzu noch nicht auf dem Schirm habt, für mich ist es, glaube ich, aktuell einer der spannendsten Rappern, die wir haben. Vor allem auch in meiner Heimatstadt Hamburg sehe ich gerade kaum jemanden anderen als ihn, obwohl die Konkurrenz nicht schläft. Stichwort Tom Hanks oder Kwame. Aber Anzu ist anders. Erste Solo-Single nach seiner Polarität-EP, die hat er, glaube ich, im Frühjahr released, waren, glaube ich, 6, 7 Songs, die aber auch schon sehr, sehr stark waren. Zwischendurch kam noch eine Single mit Monk. Und Okay ist ein sehr persönlicher
Gesundheit.
Ein sehr persönlicher Song, zudem auch sehr lebensbejahend. Anzu spricht davon, dass er ohne Vater aufgewachsen ist und fängt so an, so ein bisschen über das Leben zu philosophieren, wie er das schon öfter in seinen Tracks macht. Und so die Prämisse des Songs halt so, das Leben ist nicht immer einfach. Jeder hat seine Struggles, man stolpert, fällt andauernd hin. Aber viele Menschen fangen dann an, Frust zu schieben. Doch Anzu versteht diese Sicht der Dinge nämlich gar nicht und hat das auch in sehr einigen Zeilen auch sehr schön beschrieben, so dass er irgendwie versucht, den Blick aufs Positive zu richten. Ich zitiere, sie beschweren sich über das, was in ihrem Weg ist, anstatt zu gucken, wie das Schlechte zu umgehen ist. Ist nicht alles gut, doch trotzdem fühle ich mich gesegnet. Nichts verläuft hier gerade. Ein Bild ist auch schön, wenn es schräg ist. Sehr, sehr schöne Line, wie ich finde. Ja, und ich finde es einfach, es ist ein sehr geiler Song mit einer schönen Message. Der Song ist vom Ding her deep, aber ist auch irgendwie sehr lebensbejahend. Auf der anderen Seite ist er sogar noch tanzbar, was auch krass ist so. Also sehr geil und ich weiß nicht, Anzu generell sehr interessant. Ich finde, der hat so viel Potenzial, Großes zu erreichen. Er ist irgendwie sehr reflektiert, sehr klar, aber zwischendurch dann irgendwie doch auch sehr verträumt. Das ist halt irgendwie so ein kleines Paradoxon, was ich irgendwie sehr spannend finde. Und ich halte sehr viel von ihm. Ich habe auch heute mit Kato geschrieben bei Instagram und ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir die beiden einen Stammtisch holen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, falls ihr das hört. Kommt vorbei.
Ist ganz süß. Ich glaube, das ist also das dritte Mal oder so gefühlt.
Dass ja, die ich auf jeden Fall schon mal.
Song in der Woche für dich sind, ja, das ist total faszinierend. Und, aber auch eine gute Wahl, wie ich finde. Unsere Gäste haben sich da recht einfach gemacht und Sure Shots ausgewählt, wie ich das gesehen habe. Ne?
Hallo, ich habe zwei aktuelle Songs gefunden.
Ja, genau.
Ah, gut. Das ist schon einzige,
die Leistung da drin.
Sehr gut. Ich habe das Vielen einzige Dank genommen, was ich kannte.
Ja, das ist, aber das ist dann Zweifel auch keine schlechte Wahl gewesen. Ne? Was hast du gepickt?
Morlock Dilemma.
Geil. Und welcher bekommst Song? Den hatte ich auch gepickt.
Ja.
Hast du den auch, Galf, oder?
Kurz zwei Sätze dazu, das wäre ganz gut von deiner Seite. Das war rum.
Von mir?
Ja, genau, das war rum. Das ist jetzt so Interview-Situation. Welchen Song, warum?
Ich musste mir was aus der Nase ziehen und fand den Beat cool. Ich habe so ein bisschen geguckt, was gerade rausgekommen ist und da fand ich Morlock am sympathischsten.
Sehr gut. Ja. Auch noch einen guten Song. Und,
sehr pragmatisch.
Geif, du auch, aber du...
Man kann ja dazu sagen, Morlock hat endlich mal wieder einen Morlock-Dilemma-Track veröffentlicht. Der ist nämlich auch so überproduktiv und hat jetzt irgendwie ein Jahr wieder oder eineinhalb Jahre Producer, nee, zwei Jahre schon wieder zwischen... Nee, es kam ja noch eine EP, oh, aber als Produzent Erzbube hauptsächlich released. Ja. Genau, aber danach kam, glaube ich, sogar noch das... Kam nicht das mit Brank noch dazwischen? Oder war das davor?
Das war davor, glaube ich.
Okay, er hat auf jeden Fall viel produziert für andere und für sich als Instrumentalalbum und jetzt ist quasi die erste Morlock-Dilemma-Single vom kommenden Album, von dem man noch nicht weiß, wie es heißt und so, glaube ich, raus. Ich habe Morlock genommen und Chefcat, weil beide in der Woche released haben. Und Chefcat ist, was wir vorhin vielleicht vergessen haben, einer, der alles für einen deutschen Kendrick hat, meiner Meinung nach. Außer, dass er eben nicht gern richtig Proletik macht, deswegen dann manchen Leuten wieder zu nett ist, vielleicht. Was aber okay ist für Deutschland, finde ich.
Und ist auch nicht so jazzy, oder?
Kann voll jazzy sein, kann alles.
Ja, okay.
Kann alles, Skill-Level brutal,
ja. Hat einen absurd. Flow.
Einen guten Flow, kann alle pattern und so, trainiert auch wie besessen, glaube ich. Mhm. Und ist jetzt in einer geilen Position, habe ich das Gefühl, angekommen, wo er auch mit jedem zusammenarbeiten kann, auf den er Bock hat, gerade producer-technisch und so. Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, aber er hat sich so einen einen perfekten Beat für die Zeit jetzt gepickt und das auch super solide umgesetzt. Ich feiere das des Todes, ist wieder bilingual, halb türkisch, halb deutsch gerappt. Ich kann gar kein Türkisch, fühle das voll, cool. Top umgesetzt, feiere das und ja. Ansonsten, den ich immer hören kann.
Ich glaube tatsächlich, Chefkid ist der beste MC, den ich live gesehen habe, muss ich sagen.
Es wäre krass, wenn du, also ich für mich gibt es so ein paar, die sind nicht, also die kannst du nicht in der Reihe setzen, aber die sind auf dem höchsten Level, aber das ist dann für mich so Planetensystem-Level, das heißt, die sind alle ein eigener Planet, also ist auf jeden Fall Chefkid dabei, Amewu, vielleicht direkt noch mit Megalo zusammen, wobei ich bei Mega sagen muss, gut, er ist halt mächtig, ja gut, die sind beide, die sitzen zusammen auf einem Planet und Chefkid sowieso und ich vergesse bestimmt gleich jemanden, aber wer für mich nach wie vor der beste Live-Rapper in Deutschland ist und es wird sich auch nie ändern, es sei denn, er kriegt einen Schlaganfall und kann nicht mehr trainieren oder sowas und deswegen holen ihn die anderen ein, ist Samy Deluxe. Samy Deluxe ist einfach der beste Rapper. Und das hat einen ganz einfachen Grund, der hat früher angefangen als alle anderen und ist dabei geblieben, der hat immer dieselbe Passion für den Scheiß, das heißt, der wird immer noch besser. Jedes Mal, wenn ich den sehe, ist er besser geworden.
Total geil.
Das heißt, bei dem
finde ich auch Wahnsinn, der Typ.
Dem zum Warm-up bei einer improvisierten Show oder sowas, droppt er halt einen 3 Minuten Double-Time a cappella. Einfach, weil er kurzes trainieren will. Ja. So, und du stehst einfach da so und
ja, ich war Vorgruppe von dem und hab mich so voll gefreut und dachte so, ich liefere eine richtig geile Show ab. Und dann kommt Samy und alle rasten so komplett aus. Ich dachte mir so, ey, was mache ich hier eigentlich? Es war schön.
Ja, ist total geil, dass ihr das so seht, weil natürlich mit ein bisschen Lokalpatriotismus er natürlich auch hier aus dieser Stadt heraus unheimlich wenig antastbar ist, was Bühnen angeht. So, was das Musikalische angeht und die Relevanz auf Releases halt, glaube ich, immer schwieriger geworden, mit der Musik und sich weiter auch immer so relevant zu halten.
Herr Sorge.
Wenn du das halt im Komplettkontext siehst, klar, weißt du so, ohne das dann, also, aber ich finde das gerade so krass authentisch an ihm.
Ja, und es gibt nämlich, und das ist der entscheidende Punkt, das, was du da beschrieben hast, klang ein bisschen wie die Cypher rund um das Sam TV Unplugged von Samy Deluxe, weil das genau war, dieser Königskäfig für alle Großen, wo sie sich auch mal alle richtig anstrengen mussten, wo jeder richtig ins Schwitzen gekommen ist, weil er einmal mit dabei sein wollte und durfte.
Da durfte Moloch aber fertig machen.
Ja, genau, da muss man mal genau hingucken, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Also Moloch muss man auch auf dazu zählen, weil er quasi durch das, wie er schreibt, mit Abstand über eine lange Show, über eine komplette Show, den anspruchsvollsten Rap hat. Also,
stimmt, das ist schwierig, live zu rappen, ne? Seine
Patterns und so. Das ist unmöglich, das kann nur er. Das kann nur er. Also
und Hiob.
Und Hiob, genau. Aber ich weiß doch, als ich meine Dinge, also normalerweise, egal wer es ist, wenn ich was öfters als 2 oder 3 Mal höre, dann bleiben da Fetzen hängen, die ich mitrappen kann. Und normalerweise, je öfter ich etwas höre, desto einfacher wird es. Und bei Moloch, der ist so komplex, dass ich selbst nach einer kompletten Support-Tour mit 15 Wiederholungen von derselben Show am Ende, ich kann keinen Track mit dem durchrappen. Also, es geht nicht. Ich müsste wirklich trainieren, um irgendwann diese Hirnstrukturen hinzukriegen, weil es so, ey, du musst ja richtige Bücher auswendig lernen, wenn du mit seinem Vokabular klarkommen willst. Der jobbt einfach, er hat, glaube ich, doppelt so viel Wörter benutzt wie Goethe oder sowas.
Wie man darf.
Wie erlaubt es heutzutage. was im Prinzip eine hervorragende Überleitung zu meinem Song der Woche ist, zu dem ich gar nicht so viel sagen möchte, aber den ich jedem ans Herz lege. Künstler heißt Schlacks. Ich weiß nicht, ob euch was sagt. Da draußen, vielleicht kommt aus Dortmund. Hab den ab und zu mal so auf dem Sender und Name auch so für mich gespeichert, auch mal in bestimmten Kontexten schon mal so irgendwo mitbekommen, aber nicht so ganz in vorderster Linie auf meiner Liste. Und er hat einen Song rausgebracht, der heißt Kein politisches Lied. Und dieses Lied ist deshalb mein Song der Woche, weil es eigentlich zeigt, dass manche Fragen, die man sich heute vielleicht stellt und die auch schnell in politische Diskussionen führen, eigentlich gar keine sind, weil sie eigentlich zur Normalität gehören sollten.
Menschlich sind wahrscheinlich, oder?
Und deshalb ist es mein Lied der Woche. Kein politisches Lied von Schlags. Viel Spaß damit, hört es euch an und denkt mal ein bisschen drüber nach. Wie ich übrigens über Hausaufgaben. Wir haben Hausaufgaben gekriegt, ihr beide seid gleich dran, müsst uns welche liefern und für uns welche hier vor und nach 2005 auf den Tisch schmeißen, mit denen wir uns nächste Woche auseinandersetzen. Wir haben für Kuba eine sehr schöne Hausaufgabe, damit ist der Abschluss, glaube ich, für nachher. Ich möchte aber meine nutzen, um schnell auch meine kleine Lobeshymne auf einen ebenso auf Hamburger, ne? St. Pauli auszusprechen. Kamikaze heißt der Künstler. Letztes Hemd war der Song, den ich von DP bekommen habe. Nicht ganz uneigennützig, wie ich glaube, weil da schon eine Connection besteht und damit ein gutes Placement des Künstlers in unserem Rahmen stattgefunden hat. Es hat sich aber gelohnt. Sie hat es ja selber betont, mit da geht's nach vorne. Ich hatte mir denn das erste Mal so halb angehört und habe das nicht so gefühlt. Dann habe ich jetzt in Ruhe mich ein bisschen damit beschäftigt und dazu auch noch ein bisschen durch die Diskografie gehört. Und ich habe das Gefühl, da ist ein sehr krasser Künstler auf dem Weg. So, der viel von dem hat, was ich gerne mag. Das ist auf jeden Fall, also ist einfach so, also dieser überholte oder dieser oft überstrapazierte Begriff Straße greift hier auch so ein bisschen, weil ich da schon das Gefühl habe, der weiß irgendwie so ein bisschen, kennt das Leben, wie es da draußen ist. Wie groß und wie tief, da weiß ich gar nicht, muss ich gar nicht drauf eingehen. Mischt das Ganze aber in so einer, also, da ist ein bisschen Sozialkritik drin, ein bisschen Szenerelevanz, ein bisschen auch dieses Streben nach dem Thron, aber alles in so einer für mich total stimmigen Portion. Betonung, so, dass ich sehr, sehr viel Spaß daran hatte, ihm zuzuhören und danach auch noch so mich durch weitere Songs, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen, aber danke YouTube-Algorithmus, hat mir dann einen nach dem anderen ausgespielt und dann war ich drin und jetzt bin ich sehr gespannt auf das, was da kommt und ich würde ihn gerne auch auf deine Liste setzen, Kuba, für irgendwann mal, dass wir mal mit ihm mal sprechen und hier mal einladen, weil ich wirklich ein Talent gehört habe, von dem ich total begeistert bin.
Ist notiert.
Letztes Hemd hieß der Song, Kamikaze, der Künstler. Danke, DP, für diese Hausaufgabe. Hat mich ein bisschen bereichert, hat viel Spaß gemacht.
Ich fand den auch richtig geil. Vor allem irgendwie, man hat irgendwie auch derbe den Hunger in diesem Typen rausgehört. So, und auch einfach auch sehr geile Zeile. Also auch eine geile, wir haben hier eine Zeile. Für mich kommt Rap aus der Straße und nicht aus Ferragamo-Federbetten. Keine Sörens, die lieber mehr Action in ihrem scheiß Leben hätten. Fand ich schon sehr nice auf jeden Fall.
Ja, genau. Auch so, und dann aber auch so ganz plumpe Sachen wie, ich komme jetzt rein, hol mir Deutschraps letztes Hemd, denn ab heute zählt Talent und so. Also, damit ihr, also die Vielfalt und so in dem, was er da macht, das ist von ein bisschen dicke Hose und gleich aber auch wieder ein Auge auf das Umfeld gesellschaftlich. Also es hat Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Und dabei ziemlich jung. Und damit dann auch wirkte es ganz schön reif für das Alter, das ich mir da so vorgestellt habe.
Safe. Gute Hausaufgabe, danke an die Pinoma.
Genau. Du hast aber.
Ich hatte auch einen No-Brainer, sagen wir es mal so, ne?
Du hattest jung und reif, sein Vater hattest du als Hausaufgabe.
Ja, ich hatte Halftime von Nas, was ich tatsächlich gar nicht wusste, dass der Song 2 Jahre rausgekommen ist, bevor das Debütalbum rausgekommen ist, denn der Song war irgendwie. War Soundtrack für einen Film namens Zebrahead. Ich weiß, ich kenne den Film, hab den Film geguckt, ich kenne ihn auf jeden Fall nicht. Nee. Empfiehlst du?
Nee, kenn ich nicht.
Ah, okay, du kennst den Song auch noch nicht. Ey, auch lustiger Funfact, das Song, also der Beat von dem Song war eigentlich für Busta Rhymes gedacht. Busta Rhymes konnte aber nichts mit diesem Beat anfangen und dann hat der junge Nas ihn sich geschnappt. Und ey, also ich glaube großartig, viel zu dem Song brauche ich gar nicht sagen. Es ist irgendwie, wir haben ja letzte Woche mit 8-4 auch so über bahnbrechende Alben gesprochen so und ich glaube, Nas ist halt echt so ein Ding, das ist so zeitlos, das kannst du immer hören. Ich habe auch tatsächlich, also ich habe nicht nur Halftime gehört, ich habe Halftime gehört und danach habe ich Illmatic gehört, heute nochmal. So und also ich weiß, es ist auch, ich finde es einfach richtig, also der float wie Butter in diesem Song, das macht einfach so Spaß, Mann. Richtig geil.
Ja, das finde ich total. Es ist ja schon mal für mich dann auch mal ganz interessant zu sehen und zu hören, wie du mit solchen Classics umgehst, der dann ja de facto irgendwo vor deinem Weg quasi veröffentlicht wurde. Damals ja aber einen Impact hatte. Dass, also stellt euch mal den Hype-Train von Nas im Internetzeitalter vor, was so vor diesem Album los gewesen ist. Ich habe das Gefühl, wenn man Nas irgendwie, also versucht das zu spiegeln, wie er damals von allen Größen der Szene betrachtet wurde und man gedacht hat, okay, was entwickelt sich da? Das wäre, glaube ich, ein schwer auszuhaltender Druck gewesen, den ein Nas da erlebt hätte.
Kanntest du den Track tatsächlich nicht, Halftime von Nas, oder kanntest du ihn?
Guck mal, die Frage ist an
dich. Ich? Achso, ja. Ich kannte den schon, klar, also.
Kanntest ihn schon.
Ja, aber so
du
klar
wusstest
ist das
noch nicht, wann der rauskommt.
Ja, das klang so als, also.
Ja, ich, also was heißt
als,
so klar? Also,
als wäre es nicht klar.
Achso, also ich habe mir, also nee, ich kannte, also ich habe Illmatic auf jeden Fall auch schon viel gehört, so, also ich habe mich nicht durch die ganzen 80er, 90er durchgehört, so, aber ich habe so für mich immer so ein paar Rapper gefunden und entdeckt, wo ich halt schon Zeit investiert habe, so, und da gehört auf jeden Fall Nas dazu, ja. Und ich glaube, an zweiter Position ist auf jeden Fall Biggie, aber das Album habe ich auf jeden Fall ziemlich viel gehört, würde ich sagen, für mein noch recht junges Alter.
Life's a bitch and then you die.
Ja, also wie gesagt, es ist einfach zeitlos. Also ich weiß, man kann das immer hören.
Whose world is this?
Ja, das ist absurd, Album aller Zeiten.
Das ist sick.
Und es hat nur 10 Songs, das ist halt auch geil. Es hat 10 Songs, es ist ja nicht so überladen, so keine 8 Filler oder so.
Spotify-reif, alle Songs 2 Minuten 20, jawoll.
Der wusste es schon damals.
Das ist übrigens das, was mich mal Tupac richtig angestrengt hat. Besagte Autofahrt, habe ich
hier
auch schon mal erzählt. Ich erzähle es euch nur noch mal kurze Geschichte. Wer es kennt, könnt ihr von mir das kurz muten. Aber dieses Gefühl von Tupac durchhören und ein bisschen darauf flashen, auf die Good Old Days und sowas, so ganze Scheiße. Und dann zu merken, Dicker, ist das dein Ernst? Jedes Mal 5 Minuten 22 für einen Song, Alter. 3-16er und eine Bridge.
Er hat halt viel zu erzählen.
So, war geil.
Brutal.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange die Songs sind, die ihr uns jetzt als Hausaufgabe gebt. Mal gucken.
Ich glaube, meiner hat tatsächlich auch 3 Parts.
Ja, und die
kriegst du. Ich muss sagen, es ist ultra schwer, weil ich es gar nicht einschätzen kann, weißt du? Also deswegen hätte es mich jetzt so krass gewundert, wenn du Halftime nicht kennst. Also ich musste den für Kuba aussuchen, weil ich denke halt so, wie Classic soll das jetzt sein oder nicht? Aber wenn du irgendwie bei der Backspin arbeitest, kannst du ja nicht nichts gehört haben aus der Zeit, obwohl es auch ein geiler Ansatz wäre.
Ja, ich hab ihn zum Chefredakteur gemacht, damit er auch dann gefordert wird an der Stelle.
Ich bin geil. Immer
ich habe echt lange überlegt, so, weil ich bin halt irgendwie gerade in der Zeit zu Rap gekommen. Das heißt, ich habe alles, was davor war, Hardcore konsumiert und bin jetzt auch eher, komme nicht mehr richtig mit bei allem, nicht sofort, sage ich mal, eher so. Aber ich habe mir dann überlegt, falls du es nicht kennst, ich habe mal geschaut, weil ich es nah an deinem Geburtsjahr machen wollte. Du bist 2003 geboren, oder was? Nee.
Ich bin so jung. Danke fürs Kompliment. Nee. Ich bin 96er. Ich bin 25.
Ja, 96 geboren. Sorry. Nein, bis 2003 durften wir aussuchen. Oder 5.
Ach so, bis 2005 durften
wir. Ja, bis 2005 durften wir aussuchen. Jetzt habe ich es verwechselt. Ich habe überlegt, aus der Zeit, was mich am meisten geflasht hat, mit Abstand, war Master Ace. Und zwar Disposable Arts und A Long Hard Summer, die Alben. Und falls du es nicht kennst, A Long Hard Summer, das ist wahrscheinlich das Rap-Album, mit dem ich Englisch gelernt habe. Richtig Englisch gelernt habe. Und wenn du es nicht kennst.
Ich habe es noch nicht gehört.
Muss ich dir natürlich den wichtigsten Song davon und den bekanntesten und schönsten Song, Beautiful,
empfehlen. Oh, ich krieg Gänsehaut.
Jetzt weiß ich.
Ist das dein scheiß Herz, Mann?
Richtiger Hip-Hop. Jetzt weiß ich, dass ich was Schönes für dein Leben gemacht habe.
Oh, Dicker.
Ja, krass,
ich sag gar nichts dazu, hör dir das an. Und der hat 3 Parts und ich kann jeden von den Parts rückwärts.
Ich mach mir gerade den Beat im Hintergrund an.
Ich check mal, der Titel sagt mir nichts, aber ich check noch mal, ob ich ihn wirklich nicht kenne.
Ja, es tut, aber feier es, fühl es. Du wirst ihn kennen. Gerade wenn du ein bisschen
Hip-Hop. Man hat es schon mal gehört.
Dann kennst du ihn. Ich hab Gänsehaut, mein Beat bekommen.
Ja, es ist so krass. Ich krieg so einen Flash darauf. Ihr wart ja auch alle schon mal auf dem Hip-Hop-Camp und ihr habt dann auch diese Hip-Hop-Momente.
Ja,
Master Ace.
Der Beat ist ja auch aus Tschechien, glaube ich. Oh, der Producer ist Tscheche. Ja,
echt? Krass. Ach, okay. Das wusste ich nicht.
Master Ace Auftritt vor vielen Jahren und dann spielt er Beautiful und ich war so, okay. Ja, genau. Krasse Hausaufgabe. Ich fühle es jetzt schon, Kuba. Also
ganzes Album. Pionier auch für, also nochmal erneuerter Pionier dann für Konzeptalben. Also was quasi, gab schon ein paar Mal davor, aber wie er das auf dem Level, die sind wie Hörspiele aufgebaut, die Alben, die 2.
Ja, geil, ich freue mich.
Es ist auch, ich sage jetzt auch schon, das ist für mich so ein bisschen. Die Alben sind gar nicht so meins. Sage ich gleich schon mal ganz. Da fehlen mir so ein paar Sachen immer. Da verliert er mich. Aber dafür hat er allein mit so 2, 3, 4 Songs Sachen geschafft, die so ernsthaft jetzt gerade immer noch unter die Haut gehen. Das ist krass. Das ist krass. Ich bin voll geflasht drauf, ich hab Bock.
Beautiful.
Ja. This is brand new Uptown, still in the box. This is the Yankees.
The Yankees.
Then nothing, killing the Sox.
Killing the Sox.
Ja, in diesem Sinne. Schöne Hausaufgabe, viel Spaß damit. Was ist meine? Jetzt Messlatte ist hochgegangen.
Scheiß auf Messlatten. Ich hab Latin Grammys von Action Bronson.
Yeah.
Mit Blick auf das Video dazu, weil das was war, was mich echt geflasht hat. Die haben, ja ich will es nicht, guckt es euch an, das ist ein geiles Video, da kann man auch ein bisschen was zu sagen.
Beste.
Und Action Bronson, das letzte Album, fand ich super cool.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal ganz kurz noch eine Sekunde reinhören. Ich lass nebenbei hier schon mal YouTube drauf. Das Ding ist geil. Das Video ist, glaube ich, das habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen. Also das hatte.
Ja, genau.
Was war
das? Das kann man sich ruhig mal zu Gemüte führen. Genau. Das ist sehr lustig und selbstironisch.
Gute Hausaufgabe. Ja. Kann ich jetzt schon was zu sagen? Mache ich aber erst nächste Woche. Dann seid ihr nicht mehr dabei. Dann haben wir neue Gäste.
Ja, cool.
Aber wir sind sehr dankbar und glücklich darüber, dass ihr hier beim Stammtisch gewesen seid. Kann ich, glaube ich, für alle hier im Raum sagen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
Hey. We made it, Nelson. We made it. Danke.
Kommt das schon?
We made it.
Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Leute. Ernsthaft.
Morgen raus.
Direkt. Wenn ihr es jetzt hört, ist es draußen, Leute. Und dann hört ihr das jetzt eine Woche, dann hört ihr euch die ganzen Alben nochmal durch und dann gibt es nächste Woche einen neuen.
Und dann kommt ihr alle nach Dresden mit 3G-Ding und wir machen das einzige Live-Konzert 2021, weil es Sinn macht.
Genau.
Im Club.
24.09.
Und es ist mit einer Band, die sich jetzt ein geiles Format überlegt hat. Ihr könnt euch das jetzt schon auf YouTube anschauen. Die Dansen Freestyle Show. King-Format gibt's noch nicht in Deutschland. Alles improvisiert. Bombenband. Holt sich zwei Rapper, überlegt sich ein bisschen was. So TV-Show-mäßig mit Karten. Und dann wird von der ersten Minute bis zur letzten über eine Stunde gefreestylt. Die erste Folge habe ich zusammen mit Keno von Woop Mama gemacht. Unglaublich geiles Konzept, geil umgesetzt und wie ich finde, total unique und auch wichtig in der jetzigen Zeit. Es macht richtig Spaß. Und falls ihr Rapper kennt, die geil freestylen können, die gut für das Format werden, meldet euch bei denen. Die sind noch in den Kinderschuhen, haben richtig Bock drauf und nur mit geilen Rappern kann man das Format groß machen. Und Nosem und ich, a.k.a. Nepomuk, wir machen das nächsten Freitag dann live mit denen.
Yes.
Ich hab mir nebenbei vorbei. Das YouTube-Video schon aufgemacht und guck mir das gleich in Ruhe an. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder beim neuen Bexman Stammtisch. Danke, Kuba. Danke, Team.
Adios.
Ciao, ciao. Ja, danke euch
auch.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an, wenn im Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.